Kapitel 14. Wo uns ein erstes eindrückliches Beispiel geschildert wird von den Führungen des Herrn. Es wurde einmal gesagt, wie der Herr sie nicht führte, wohin er sie nicht führte. Und jetzt wird uns ausführlich beschrieben, wohin er sie führt, in was für eine Lage. Ich habe dieses Kapitel 2. Mose 14 in 4 Abschnitte unterteilt. Erstens, Gott führt Israel in die Klemme. Kapitel 14, Verse 1 bis 4. Den ersten 4 Versen wird das beschrieben. Lesen wir diese 4 Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sprich zu den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hachiroth zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon ihm gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Und der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, verwirrt irren sie im Land umher, die Wüste hat sie umschlossen, und ich will das Herz des Pharao verhärten, dass er ihnen nachjage, und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie taten also. Gott gibt hier genaue Anweisungen, genau wohin sie ziehen sollen, wo sie sich lagern sollen. Und zwar ist das eine Klemme, eine regelrechte Klemme, nicht bloß eine Sackgasse, die ja ärgerlich genug ist, aber da kann man wieder zurück, sondern das ist diese Art von Sackgasse, in die man gerät, wenn man einen Feind im Rücken hat, also wo man nicht zurück kann, also eine Klemme. Und es ist ganz deutlich, Gott führt sie dahin. Sie sind da nicht hineingestolpert. Aus einer Verkettung von unglücklichen Zufällen. Es war von Gott gefügt, von Gott gewollt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Gott uns Wege führt, die wir uns wirklich nicht ausgesucht hätten. Denn in eine Klemme will niemand, wirklich niemand. Eine Klemme ist eben eine Klemme, eben etwas, das man immer zu vermeiden soll. Gott führt sie da hinein. Nun, Gott tut das, weil er dieses Volk erziehen will. Und am Ende des Kapitels wird uns zusammengefasst und gesagt, was Gott mit dieser Führung erreichte, das Erziehungsziel. Aber zunächst halten wir hier fest, diese 4 ersten Verse, Gott führt Israel in die Klemme. Und dann wird auch ganz deutlich gesagt, und ich habe das aus 2. Abschnitt herausgehoben und folgende Überschrift gesetzt, Gott setzt den Pharao auf Israel an. Das klingt ein bisschen brüsk, aber wir wollen es einmal so stehen lassen. Gott sorgt dann dafür, dass der Pharao hinter Israel hersetzt, da wo Israel nirgends ausweichen kann. Sie haben vor sich das Meer, hinter ihnen die Ägypter, sie sind wirklich zwischen Hammer und Amboss. Vers 5 bis 9. Es wurde dem König von Ägypten berichtet, dass das Volk entflohen wäre. Da verwandelte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich. Und er nahm 600 auserlesene Wagen und alle Wagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf jedem derselben. Und der Herr verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, und er jagte den Kindern Israel nach. Und die Kinder Israel zogen aus mit erhobener Hand. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und seine Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachiroth vor Baal-Zephon. Gott lenkt das Herz des Pharao. Das ist ganz deutlich. Nun, es steht im Buch der Sprüche, in allgemeiner Weise wird es dort formuliert, dass Gott das Herz der Menschen, auch der Könige, lenkt. Und dann wird ein Vergleich verwendet. Und dieser Vergleich ist sehr eingängig. Und der hilft uns zu verstehen, wie Gott Herzen auch von gottlosen, von bösen Menschen lenkt. Ohne dass er je den Menschen seiner Verantwortung enthebt und ohne dass er je den Menschen die Willensentscheidung abnimmt. Das ist ja das Interessante. Gott nimmt dem Menschen den Willen und die Willensentscheidung nie ab, nie. Wirklich nicht. Der Mensch hat einen eigenen Willen. Ich sage nicht einen freien, aber einen eigenen. Und der Mensch handelt mit und nach seinem eigenen Willen. Gott versteht es, das Herz von Königen so zu lenken, dass sie mit ihrem Willen, und zwar mit ihrem bösen Willen, Dinge tun, die Gott will, dass sie tun sollen. Und wie das vor sich geht, das hat Salomo eben mit diesem Vergleich anschaulich gemacht. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Das ist ein für uns nicht so unmittelbar einleuchtender Vergleich wie für den Orientalen. Wenn wir an Wasserbäche denken, dann denken wir eben an Bäche, die durch Wiesen und Auen fließen. Schöne Bäche mit wunderbaren Büschen und Bäumen links und rechts. Daran denkt Salomo hier nicht und daran denkt der Orientale auch nicht. Wenn er hört, Wasserbäche, die man lenkt, dann denkt er an Felder, die man bewässert mit Wasserbächen. Und zwar geht das so, dass man von einer Pumpe, man führt Wasser in einen Hauptkanal und nachher macht man Öffnungen in diesen Kanal und nachher fließt das Wasser durch diese Öffnung auf das Feld rechts oder man macht links auf, dann fließt das Wasser links auf die Öffnung, nachher macht man wieder zu und nachher fließt das Wasser wieder weiter. Und man kann regelrecht zuschauen, wie das Wasser seinen Weg sucht, wohin. Das Wasser fließt immer zum tiefsten Punkt, immer. Man muss gar nichts tun, man muss dem Wasser nicht nachhelfen, man muss das Wasser nicht schieben. Das Wasser fließt von selbst, immer abwärts, immer auf den tiefsten Punkt zu. Wenn man nun will, dass Wasser einen anderen Weg nimmt, als den es seiner Natur nach nehmen wollte, muss man ihm ein Hindernis in den Weg stellen. Wenn Gott den Menschen seinem eigenen Willen und seiner Natur überlässt, dann wird der Mensch nur das Böse tun, was in ihm ist. Und da muss Gott nicht nachhelfen. Denn unsere Natur von selbst tut es, das Böse. Gott hatte den Pharao daran gehindert, Israel festzuhalten. Denn der Pharao wollte Israel festhalten, aber Gott hinderte den Pharao daran, dieses Böse zu tun. Er hinderte seinen bösen Willen. Und er hinderte auch den Pharao daran, Israel nachzujagen, bis Israel weit genug war. Und nachher nahm Gott dieses Hindernis weg. Es ist so, wie wenn du bei einem Damm einfach die Schleuse öffnest. Und wenn du das Hindernis wegnimmst, dann fließt das Wasser, und zwar immer abwärts, von selbst. Und so zieht Gott seine Hand von Pharao zurück und lässt jetzt den Pharao wieder machen, was er will. Und das macht er. Ja, genau das, was er immer will, dieses Volk verderben. Also Gott muss dem Pharao nichts Böses eingeben. Er muss ihn nur gewähren lassen. Und so lenkt Gott die Herzen der Könige, eben wie Wasserbäche. Und dieser Vergleich hilft uns zu verstehen, dass Gott ja auch die Schritte der Bösen lenkt, aber ihnen nie etwas Böses eingibt. Das ist sehr wichtig, dass wir das festhalten. Und dann haben wir weniger Probleme mit diesem Herzen des Pharao, das uns manchmal ein bisschen zu schaffen macht. Dieses komische Herz des Pharao. Was sollen wir mit diesem komischen Herzen? Diese Ausdrücke, die hier verwendet werden. Also, Gott ist es, der den Pharao ziehen lässt. Und weil Gott das eben so veranlasst und in der Weise den Pharao lenkt, darum steht, dass es Gott ist, der das Herz des Pharao verhärtet. Das hebräische Wort verhärten bedeutet eigentlich stark machen. Chazak, stark machen. Und das zeigt uns auch, dass es hier nicht darum geht, dass Gott dem Pharao irgendetwas eingibt. Dass es auch nicht darum geht, dass Gott das Herz des Pharao in irgendeiner Weise beeinflusst. Sondern er macht das Herz des Pharao in dieser Sache stark, das heißt, was der Pharao selber will. Er ändert es nicht. Und so handelt Pharao ganz in seinem Sinn, nach seiner Begierde. In Kapitel 15 im Lied wird ja das gleiche geschehen, geschildert. Und das ist einer von zwei Paradebeispielen im Alten Testament, wo uns zuerst ein Prosabericht präsentiert wird, also eine historische Erzählung von einem Geschehen, und nachher das gleiche Geschehen in einem Lied besungen. Wo haben wir das auch? Bitte? Beim Samuel? Samuel und Hannah, gut, ja? Ist auch ein schönes Beispiel, stimmt? Samuel 1 und Samuel 2. Noch ein Beispiel? Ja, Richter. Richter 4, Richter 5. Und wenn wir jetzt diese beiden Berichte miteinander vergleichen, dann bekommen wir ein paar Zusatzinformationen, die uns ganz willkommen sind. Und in 2. Mose 15 wird im Lied über das Herz des Pharao gesagt, oder über die Begierde des Pharao, 2. Samuel 15, Vers 9, der Feind sprach, ich will nachjagen, einholen, Beute teilen, meine Gier soll sich sättigen an ihnen. Das zeigt uns eben die Natur des Pharao. Das wollte er. Er wollte in seiner Gier, in seiner eigenen Gier, nach seiner Lust, wollte er handeln. Und Gott ließ ihn einfach gewähren. Aber Gott stand natürlich waltend und lenkend über diesem ganzen Geschehen und er ließ ihn nur so weit gewähren, als es sein durfte und sein sollte. Zu seinem eigenen Untergang, selbstverschuldeten Untergang und zur Befreiung seines Volkes. Ja, der Pharao muss sich nicht zweimal bitten lassen, sobald er eine offene Tür und die Möglichkeit sieht und hat, jetzt zu handeln nach seiner Lust. Sofort setzt er dem Volk nach und da steht nun das Volk. In der Klemme und sieht keinen Ausweg. Solche Wege führt Gott die Seinen. Solche Wege führt er auch den Apostel Paulus. Er redet davon im 2. Korintherbrief. Zweiter Korinther 4, Vers 8. Allen halben bedrängt, aber nicht eingeengt, keinen Ausweg sehend. Aber nicht ohne Aus. Verfolgt, aber nicht verlassen. Und so sahen die Kinder Israel keinen Ausweg. Die konnten um sich gucken, konnten nirgends hin. Und so blieb ihnen nur ein Ausweg. Es ging ihnen wie vor ihnen schon Hiob. Hiob sagte von sich selbst in Hiob 3, ich bin eingeschlossen. Eingeschlossen von allen Seiten. Das war er auch. Er konnte nirgends hin, konnte sich nirgends wenden. Nirgends war Hilfe. Außer oben. Und so führt Gott sein Volk in Klemmen, damit sie lernen, ihm zu vertrauen. Denn wir sind durch Glauben errettet worden. Durch Glauben oder aus Glauben zum Glauben. Gott hat uns durch Glauben errettet, damit wir fortan im Glauben leben. Aus Glauben zu Glauben, sagt Paulus im Römerbrief. Zu glauben ist etwas, das unserer Natur gar nicht eignet. Und so muss Gott uns lehren zu glauben, lehren zu vertrauen, lehren im Glauben zu wandeln. Und er lehrt es uns, er bringt es uns bei, indem er uns in Klemmen führt, wo uns gar nichts anderes bleibt, als Gott zu vertrauen. So lernen wir es. Römer 1. Vers 17, Römer 1, Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben errettet. Zu glauben, zu einem Leben des Glaubens. Und jetzt noch 2. Korinther 1. Verse 8 bis 10. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal betrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, auf dass unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde. Eine Erfahrung, die Paulus und seine Mitarbeiter lehrte, dass Gott allein sie zu bewahren, zu retten, herauszuholen vermag. Sie setzten ihr Vertrauen auf Gott, es blieb ihnen gar nichts übrig. Kürzlich hat jemand mich gefragt, ob Paulus sich hier denn nicht widerspreche. 2. Korinther 1. Im Vers 8, wo er sagt, wir wurden über Vermögen beschwert. Über Vermögen. Wo doch Paulus sagt, dass Gott uns nicht über Vermögen versucht. Wir meinen eben, es sei über Vermögen. Eben in der Klemme meinen wir, es sei über Vermögen. Sonst wäre es ja keine Klemme. Sonst würden wir den Ausweg sehen, ja, da, flutsch, da kann ich entwischen. Aber in der Klemme, da sehen wir keine Möglichkeit. Jetzt ist fertig, jetzt ist aus. Und so meinen wir über Vermögen. Aber es war doch nicht über Vermögen, denn Gott hat sie ja nicht untergehen lassen. Und so musste er durch solche Erfahrungen lernen, auf dass unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott. Und das Gleiche geschieht mit Israel am Roten Meer. 2. Mose 14, der 3. Abschnitt. Gott streitet für Israel. Verse 10-29. Gott streitet für Israel. Und dann 4. Israel glaubt an den Herrn. Kapitel 14, Verse 30 und 31. Ja, das sind 4 Dinge, die auch aufeinander oder miteinander verkettet sind. Gott führt Israel in die Klemme. Gott setzt den Pharao auf Israel an. Gott streitet für Israel. Israel glaubt dem Herrn. So hängt das zusammen. Eines ergibt das andere und am Ende hat Israel gelernt, diesem Gott zu vertrauen. Das war das Ziel, das Gott hatte mit dieser bestimmten Führung. Lesen wir jetzt den Schluss des Kapitels. 2. Mose 14, Verse 30 und 31. So rettete der Herr Israel an selbigem Tag aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres, und Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Sie glaubten. Der Pharao wird hier wider seinen Willen durch Gottes Macht niedergeworfen. Gottes Volk soll sich aber willig diesem Gott unterwerfen. Glauben heißt sich diesem Gott unterwerfen. Gott vertrauen heißt sich von diesem Gott führen lassen und von ihm fügen und schicken lassen. Beide, der Pharao und Israel, erkennen und erfahren, dass der Herr der Höchste ist. Die Ägypter erfahren es auch, dass der Herr der Höchste ist. Er wirft Pharao und seine ganze Macht nieder. Israel erfährt es auch und bekennt es dann im Lied. Der Herr ist König, er ist erhaben. Ägypten erfährt es im Zorn, Israel in Gnade. Aber um Israel zu dieser Erkenntnis zu führen, zu dieser Erkenntnis zu bringen, führt Gott das Volk durch diese Situation. Es muss schrecklich gewesen sein, für die, die drin waren. Vor sich keinen Ausweg zu sehen und hinter sich eine Heeresmacht, die einen vernichten will. Schlimme Erfahrung. Da könnte man ja denken, ja, ist denn Gott nicht ein Gott der Liebe? Dass er den Seinigen, den Erlösen, seinem Volk solche Dinge zumutet? Solche Nöte, solche Ängste? Ich las heute Morgen den Psalm 64. Das ist ein Psalm von David. In Davids Psalmen fehlen die Feinde fast nie. Wirklich. Fast nie. Und man hat den Eindruck, beständig war irgendjemand, irgendetwas hinter ihm, her, ihm auf den Fersen, war dieser Mann umstellt. Und hier sagt er sogar Psalm 64, Vers 1, höre Gott meine Stimme in meiner Klage vor dem Schrecken des Feindes. Schrecken. Das ist schlimmer als Furcht. Furcht ist heilsam und gut. Die Furcht erst ist es oft, die uns erst lehrt, richtig zu handeln. Furcht. Furcht vor Gott. Furcht oder Scheu vor der Sünde. Das ist etwas, das uns antreibt zum Handeln. Aber Schrecken, das ist etwas, das uns lähmt, uns alle Kraft nimmt. Wir können nichts mehr. Und solche Dinge hat Gott auch dem Mann nach dem Herzen Gottes, David, zugemutet. Gott führt sein Volk durch solche Wege, solche Situationen. Denn er hat das Höchste für dieses Volk im Sinn. Nämlich dieses Volk für sich zu erziehen. Und offensichtlich ist es etwas, das wir unbedingt lernen müssen, ihm zu vertrauen. Gott muss uns das beibringen. Ein Leben im Vertrauen. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Ihm vertrauen, was auch geschieht. Nun, diese Lektion ist hier nicht ausgelernt. Immer wieder muss Israel dazu gebracht werden, Gott und seinen Führungen, seiner Macht, seiner Weisheit, seinen Verheißungen, seinem Vorsatz zu vertrauen. Immer wieder. Aber hier haben sie offensichtlich etwas Grundlegendes gelernt. Und das ist so wie mit der Hingabe von dem Erstgeborenen. Das ist auch etwas, das sich immer wieder erneuert, wie wir ja dort auch gesehen haben. Und doch gibt es einen bestimmten Tag, wo das uns einmal ganz besonders deutlich und vielleicht erstmals bis auf den Grund bewusst wird. Ich gehöre Gott. Und wo wir von ganzem Herzen und ohne Rückhalt sagen, hier bin ich jetzt, nimm du mein Leben. Nimm du mich und forme mich. Und verfüge du und setze du mich ein, so wie du willst. Ich habe keine Pläne mehr. Jetzt will ich dir wirklich folgen. Jetzt bestimme du. Irgendwann einmal müssen wir dahin kommen, aber das ist dann nicht geschehen. Das wiederholt sich dann immer wieder. Herr, da bin ich. Ich will für dich leben, auch heute. Und so auch mit dieser Erfahrung, da haben sie das wahrscheinlich einmal wirklich kapiert, ja, gerettet sein, das heißt, fortan ein Leben im Glauben zu leben, im Vertrauen auf Gott. Und Sie werden auch kapiert haben durch diese Erfahrung, wie sehr Unglaube Gott entehrt. Wie sehr Sie Gott entehrt hatten mit Ihrem Murren zuerst und mit Ihrem Reklamieren, was fällt dir ein, Mose, warum führst du uns hier in die Wüste, und wir in der Wüste sterben? Da war es in Ägypten ja noch besser. Und die werden sich nachher furchtbar geschämt haben, dieser Worte. Wie böse ist es, so zu urteilen über Gottes Fügen und Schicken und Führen. Das soll sein Volk lernen, und darum muss es in solche Situationen geführt werden. Ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind, mit all diesen Techniken, die wir uns ausdenken. Wir sind ja wirklich wahre Spezialisten geworden, so im Lauf der letzten Jahrzehnte, auf alle Fälle im Lauf dieses Jahrhunderts, im Therapien finden für Probleme und Nöte. Ich weiß nicht, ob das so gescheit ist. Wenn es so ist, dass Gott Nöte sendet, dann muss doch unser Hauptanliegen nicht sein, wie komme ich aus der Not heraus, sondern wie kann ich lernen, was Gott mir beibringen will. Und davon wird viel zu wenig geredet. Das war doch nicht ein Zufall oder irgendein Missgeschick, das Gott passierte, dass Israel in dieser Klemme war. Das war von Gott gefügt. Und Gott wollte sein Volk dahin durchführen, und es musste durch diese Angst gehen. Denn es musste das lernen, was Gott ihm beibringen wollte. Und es ging nicht darum, dass es von dieser Angst einfach möglichst schnell befreit wurde. Dann kommt das Lied der Erlösung in Kapitel 15. Das erste, was im Lied ausgedrückt wird, ist gleichzeitig die Summe des ganzen Liedes, denn am Schluss des Liedes wird das als Ergebnis des Ganzen noch einmal gesagt. Kapitel 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen also: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Hoch erhaben ist er. Das ist es, was Israel hier sah. Er ist erhaben. Und das bedeutet auch, er führt Recht, er weiß, was er tut, er steht über allem, er hat auch ein Recht zu verfügen. Und es ist böse, es ist übel, es ist Sünde, ihn in Frage zu stellen und etwas an seinen Führungen auszusetzen. Er ist erhaben. Er hat auch die Macht. Er hat auch die Macht, die Feinde niederzuwerfen. Und Israel hat am Roten Meer erfahren, wie Ägypten auch, die Allmacht Gottes. Ägypten erfuhr die Allmacht Gottes gegen sie. Israel erfuhr die gleiche Allmacht Gottes für sie. Allmacht für uns. Ja, das ist großartig. Und so singen sie: Erhaben ist der Herr. Erhaben ist er. Und am Schluss des Liedes mit dem Vers 18 ist das Lied beschlossen, und es heißt hier: Der Herr wird König sein immer und ewiglich. Yahweh im Lokle Ola. Der Herr wird König sein. Ewig wird als König herrschen, ewig. Und wir müssen jetzt wiederum mit den Israeliten denken, die hatten das erfahren, die hatten noch die Macht Gottes erfahren, wie sie die Macht eines anderen Königs niederwarf, eines furchtbaren Königs, der sie ihr Leben lang geknechtet hatte und sie jetzt noch verderben wollte. Und dann hatten sie gesehen, wie Gott diesen furchtbaren König niedergeworfen hatte. Und wie dankbar waren sie, dass Gott König ist, dass alle Macht ihm gehört. Und wie willig und wie freudig haben sie sich jetzt diesem König unterworfen. Er soll jetzt auch herrschen in meinem Leben. Wir müssen uns natürlich auch hüten beim Lesen, dass wir das nicht einfach lesen und dann als heilsgeschichtliche Tatsache oder als eschatologische Tatsache abhaken. Ja, der Herr wird sein tausendjähriges Reich aufrichten und über alle Welt regieren. Das ist wahr, natürlich. Aber er hat dich und mich erlöst, weil er jetzt herrschen will. über uns. Er ist König. König immer und ewiglich. Lesen wir dazu einige Stellen aus dem Neuen Testament. Zunächst auch wieder aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14, Verse 7 bis 9. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche. Sowohl über Tote als über Lebendige. Auf dass er herrsche. Der Herr ist König. 2. Korinther 5, Vers 15. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Im Lied wird einiges auch über den Pharao gesagt und über sein Heer. Lesen wir von Vers 1 an einige Verse. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen also, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, das Ross und seine Reiter, hat er ins Meer gestürzt, meine Stärke und mein Gesang ist der Herr, denn er ist mir zur Rettung geworden. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen. Meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Jahweh ist sein Name. Die Wagen des Pharao und seine Heeresmacht hat er ins Meer gestürzt. Und die Auserlesenen seiner Wagenkämpfer sind versunken im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie sind hinuntergefahren in die Tiefen wie ein Stein. Deine rechte Herr ist herrlich in Macht. Deine rechte Herr hat zerschmettert den Feind. In der Größe deiner Hoheit hast du niedergerissen, die sich wieder dich erhoben. Du ließest deine Zornglut los, sie hat sie verzehrt wie Stoppeln. Und durch den Hauch deiner Nase türmten sich die Wasser, es standen die Strömungen wie ein Damm. Es gerannen die Fluten im Herzen des Meeres. Der Feind sprach, ich will nachjagen, einholen, Beute teilen, meine Gier soll sich sättigen an ihnen, ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du hauchtest mit deinem Odem, das Meer bedeckte sie, sie sanken unter wie Blei in die gewaltigen Wasser. Hier wird etwas beschrieben, das ganz gemäß der Natur geschieht, und etwas beschrieben, das gegen die Natur geschieht. Vom Pharao wird gesagt, dass er wie ein Stein sinkt. Warum sinkt ein Stein im Wasser? Ist schwerer. Stein hat größere Dichte als Wasser, so können wir sagen. Blei sinkt auch im Wasser. Vers 10, sanken unter wie Blei in die gewaltigen Wasser. Die Natur des Steines legt das fest. Es liegt an der Natur des Steines, dass er sinkt. Es lag an der Natur des Pharao, dass er im Gericht unterging. Seine Natur zog ihn da hinab. Er folgte auch immer seiner Natur. Er folgte immer seinem Herzen. Wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören sollte? Er folgte seinem Herzen, er folgte seiner Gier, er folgte seiner Lust. Und Gott überließ ihn seiner Natur. Und seiner Natur gemäß sank er wie ein Stein im Wasser. Im Gericht handelt Gott am Menschen gemäß seiner Natur. In der Erlösung handelt Gott gegen die Natur. Denn Wasser steht nicht. Und es gibt ja Leute, die meinen, die müssen uns aufklären. Und sagen, du, weißt du, Wasser gerinnt nicht. Ach, was du nicht sagst. Tatsächlich, ich habe es übersehen. Danke für den Tipp. Das ist ja die Pointe dieser ganzen Sache. Dass hier eben etwas geschieht, was in der Natur nicht geschieht. Die ganze Rettung ist ja ein Handeln gegen die Natur. Überließe Gott alles der Natur, alles strebt ja den Tod zu seit dem Sündenfall. Und Errettung heißt, dass Gott die Natur überwindet. Dass eben Wasser steht. Wasser, das sonst immer dahin fließt, wo es seine Natur zieht. Wasser steht, das ist gegen die Natur. Und in der Errettung hat Gott unsere Natur überwunden. Unsere sündige Natur, unseren Eigenwillen, unsere Liebe zur Sünde überwunden. Und in uns etwas hineingelegt, das jetzt Gott und die Wahrheit und sein Wort und das Licht liebt. Das ist ein noch größeres Wunder, als das Wasser steht. Das ist ein viel größeres Wunder. Und man kann sogar sagen, dass das ganze Werk der Errettung und nachher der Heiligung nichts anderes ist, als dass Gottes Gnade unsere Natur überwindet. Unsere Natur, die beständig von Gott wegstrebt. Und in der Heiligung überwindet Gott diese Natur und wir bekommen ein Sehnen und ein Wünschen und ein Verlangen und einen Willen für Gott. Und das wird hier am Roten Meer in diesem Geschehen geradezu sinnfällig demonstriert. Wenn Gott den Menschen, wie er hier den Pharao seiner Natur überlässt, dann sinkt er und geht um. Und so können wir Gott nur danken für seine Gnade und Gott auch nur beständig darum bitten, dass er uns erhält in der Abhängigkeit von ihm, denn wir brauchen seine Gnade. Ohne seine Gnade sind wir verloren. Da werden wir nur sündigen. Nur Verkehrtes tun, nur Böses tun. Ja, nach diesem Lied, das Israel sang am Schilfmeer, kommt als zweite Episode, als zweites Beispiel für Gottes Führung, Mara und dann als drittes Elim. Mara, Bitterkeit, Elim, Erquickung. Nun, das kann nicht zufällig sein, dass Gott sein Volk so führte. Es kann auch nicht zufällig sein, dass uns diese beiden Stationen hier geschildert werden, sind uns ja bei weitem nicht alle Stationen der Reise des Volkes Israel überliefert, aber diese hier sind überliefert. Das bedeutet, dass sie uns zur Belehrung beschrieben worden sind. Ja, ich frage mich, soll ich noch anfangen oder sollen wir hier schließen? Denn ich werde nicht fertig mit Mara und Elim jetzt noch in 10 Minuten. Dann schließen wir und machen dann am Abend an dieser Stelle weiter. Gut. Für die, die gestern Abend nicht da waren, eine Übersicht zur Orientierung. Wir Sie haben gesehen, dass man dieses Buch in drei Teile unterteilen kann, nach dem Thema der Errettung, woraus er rettet, Knechtschaft, Tod, wie er rettet, Menschwerdung und Tod. Wenn wir das einmal so nebeneinander stellen, dann wird uns besonders eindringlich der Gedanke der Stellvertretung vor Augen geführt. Ein Stellvertreter ist für uns in den Tod gegangen. Er hat also unseren Tod geschmeckt. Menschwerdung und Tod des Retters, so müssen wir errettet werden. Dann wozu errettet? Kapitel 13 bis 40, Hingabe und Dienst, so kann man es umschreiben. Und dazu zwei neutestamentliche Bibelstellen. 1. Korinther 6, Vers 20 haben wir schon gelesen. Muss man nicht herdrehen. Ah, doch, ja. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Wir haben uns bekehrt von den Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und das kann man jetzt auch so darstellen, diese gleiche Dreiteilung von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Und dazu einige Bibelstellen, von denen wir uns einige angeschaut haben, nicht alle. 1. Korinther 1, 30 erinnert uns daran, dass die ganze Sache von Gott ausgegangen ist. Von Gott her kommt es, dass wir in Christus sind. So steht in 1. Korinther 1, 30. Das geht nicht von uns aus, sondern von Gott aus. Durch ihn, Kolosser 1, 20, durch ihn hat Gott Erlösung gewirkt. Durch ihn, die Erlösung durch sein Blut. Und darum muss auch alles für ihn sein, Römer 12, Vers 1. 1. Korinther 10, Vers 31. Diese Stelle wollen wir noch aufschlagen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles zu seiner Ehre.